Willkommen bei Game Changer, deinem Podcast zur Entfaltung deiner vollen Potenziale mit Ruderweltmeister Max Planer. Du kannst dir dein eigenes Game Changer Mindset erschaffen, um schneller, effektiver und gesünder deine Ziele zu erreichen. Und ich will dir in diesem Podcast dabei helfen.
Ja, herzlich willkommen im Game Changer Podcast. Heute wieder eine neue Folge und zwar bin ich heute nicht alleine. Ich habe heute einen Gast, der heißt auch Max. Das ist Max Lang. Grüß dich, Max.
Hey, Max.
Schön, dass du da bist. Max, du bist Gewichtheber, das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Und wir haben uns auf einer ganz coolen Weise kennengelernt, fand ich. Vielleicht können wir darauf erstmal ein bisschen eingehen und meinen Hörern das mal so ein bisschen erzählen. Denn wir kennen uns ja mittlerweile schon fast 4 Jahre jetzt.
Ja, ist richtig. Weißt du es noch, ja, oder?
Ich weiß es natürlich noch. Wir haben uns beim Bundeswehr Übungsleiterlehrgang in Warendorf haben wir uns kennengelernt und eigentlich quasi im Kraftraum. Also wir haben uns im Kraftraum getroffen und haben dort, jeder hat so ein bisschen trainiert und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hast du gesehen, Kniebeuge umsetzen, ja, da kann man so ein bisschen was verbessern und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hast du mich direkt mal ein bisschen gecoacht und wir haben da erstmal so eine 2-stündige Coaching-Session nur Technik gemacht, das war der Hammer. Also so direkt über den Sport direkt reingekommen, über die Technik. Das war
cool. Ja klar, warum nicht? Ich meine, wenn du mich hättest rudern sehen, hättest du sicherlich auch gesagt, ey komm, da muss man noch ein bisschen, ich gebe dir mal ein paar Tipps.
Auf jeden Fall, ja, das war ja dann eher so bei der Erwärmung. Da bist du ja etwas sparsamer unterwegs.
Ja, Fahrrad. Mittlerweile habe ich das auch aufgegeben mit dem Rudern als Erwärmung, weil weißt du, es waren mal 10 Minuten, ne? Da war ich noch hart motiviert, dann waren es mal 5 Minuten. Und mittlerweile dachte ich, naja, komm, 2,50 brauchst du jetzt auch nicht mehr rudern, dann lässt es sein, dann machst du wieder das Übliche. Das ist doch schon ein bisschen anstrengender, als nur auf dem Ergo zu sitzen, ne?
Ja, doch, so ist das, ja. Ja, Max, jetzt sitzen wir hier, ne? Es ist, fast, wie schon gesagt, fast 4 Jahre her und in der Zeit ist natürlich viel passiert. Du bist dem Gewichthebesport nachgegangen, ich bin dem Rudern nachgegangen, wir sind die ganze Zeit in Kontakt geblieben und jetzt wurden die Olympischen Spiele verschoben und wir sind beide mehr oder weniger davon betroffen, nicht nur davon, dass Olympia verschoben wurde, sondern eigentlich, dass momentan generell gar keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Für dich war ja Olympia auch dein großes Ziel. Wie ist denn aktuell jetzt dein Qualifikationsstand? Also wie sieht es mit der Quali bei dir aus und wie sieht überhaupt der Fahrplan von den Wettkämpfen her aus jetzt, was der Weltverband bei euch bisher jetzt so ausgeschrieben hat, wie es weitergeht? Weißt du da überhaupt was?
Ja, also vielleicht von ganz von Anfang. Bei uns hat die Olympia-Qualifikation 2018 schon begonnen. Also seit 2 Jahren nehme ich schon jeden Wettkampf mit, der irgendwie Punkte für die Olympischen Spiele bringt mit. Und wir hätten jetzt noch eine EM gehabt. Das wäre so ein Gold-Level-Status gewesen. Also wir hatten 3 verschiedene Wettkampfformen. Einmal Gold-Level, EM, WM, Silber. Das waren dann so kleinere Wettkämpfe und Bronze. Die haben dir nicht so viele Punkte gebracht. Also da hättest du schon ganz schön was auf die Bühne zaubern müssen. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir hätten jetzt noch diesen einen Gold-Level-Wettkampf gehabt. Das wäre die EM gewesen im April. Jetzt konnte die natürlich nicht durchgeführt werden aufgrund von Corona und wurde jetzt aktuell auf Oktober geschoben.
Okay, das ist ja wie bei uns praktisch. Also bei uns ist auch im Rudern ist auch der einzige Wettkampf, der dieses Jahr noch stattfinden kann, hoffentlich die Europameisterschaft und die wäre auch im Oktober dann. Ja, da sind wir natürlich mal gespannt. Also und da weißt du natürlich auch noch nicht, ob das dann ein Qualifikationskriterium ist für Olympia oder ist es das?
Genau, also normalerweise geht man ja davon aus, wenn jetzt dieser eine Wettkampf, diese Europameisterschaft verschoben wird, bleibt der Status trotzdem. Also ja. Es ist trotzdem ein Olympia-Qualifikationswettkampf. Mhm. Stand jetzt ist es aber nicht so. Also der Europaverband, beziehungsweise dann hängt glaube ich auch der Weltverband mit drin, wenn es um Punkte geht, hat zwar zugestimmt, dass man das im Oktober machen kann, aber noch nicht preisgegeben, ob das jetzt so ein Wettkampf ist, der Punkte bringt. Und wir hatten es ja vorhin kurz drüber, jetzt habe ich ja gestern mitbekommen, dass das IOC ja als auch diesen Oktober als den Monat schlechthin jetzt vor 2020 sieht und danach entscheidet oder in diesem Monat entscheidet, wie es denn überhaupt weitergeht. Deswegen kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, dass selbst wenn die Europameisterschaft durchgeführt wird, in Russland übrigens, by the way, ob das dann ja ein Quali-Wettkampf sein könnte.
Und wenn das einer wäre, würdest du da eine bestimmte Norm, also eine bestimmte Gewichts, was du hochreißt und stößt, erreichen müssen? Oder müsstest du da eine bestimmte Platzierung erreichen? Wie ist das denn bei euch?
Nee, bei uns geht es jetzt nicht explizit um die Platzierung. Wir sammeln Punkte mit unserem Zweikampfergebnis. Mhm. Und nach den Punkten stellt sich dann quasi ein Ranking auf, die Weltrangliste. Und dort fährt die Top 8, die fahren alle. Und danach, nach den Top 8, fährt dann quasi jeder Beste aus dem Kontinent, also der beste Europäer, der beste Amerikaner und so weiter und so fort.
Okay.
Und Stand jetzt, also die Rede war ja auch mal davon, dass man sagt, okay, Freeze, so wie es jetzt ist, so steht es nun mal. Und Stand jetzt wäre ich der beste Europäer nach den Top 8 und wäre sozusagen qualifiziert, ja.
Das wäre richtig cool.
Das wäre richtig cool, keine Frage, aber... Ja, wie gesagt, normalerweise wäre jetzt eben diese EM noch gekommen. Ich hätte vielleicht auch noch einen Silber-Level-Wettkampf mitgenommen, weil ne, mehr Punkte, als man braucht, ist dann auch nicht schlecht.
Ja.
Aber letzten Endes hätte ich einfach nur den Stand jetzt zweitbesten Europäer irgendwie in Schach halten müssen und ich bin mir sicher, das hätte ich hinbekommen. Und ja, na, jetzt ist halt die Frage, angenommen, die EM ist kein Olympia-Quali-Wettkampf jetzt im Oktober. Man entscheidet sich aber dazu, dass man dann halt Anfang nächsten Jahres nochmal einen macht. Ob das dann eine WM ist oder sowas ähnliches wie eine EM, sei mal dahingestellt. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich die EM dieses Jahr im Oktober gar nicht mitheben. Oder ich würde sie vielleicht mitheben, aber halt nicht krass an der Grenze heben, weil halt immer die Gefahr ist, dass man sich verletzt. Und ich sage jetzt mal, sich bei einem Wettkampf zu verletzen, der jetzt nicht wichtig ist für die Spiele, ist natürlich sehr tragisch und würde mich dann eher auf nächstes Jahr fokussieren. Aber das steht alles noch in den Sternen.
Ja, das sind viele unsichere Faktoren auf jeden Fall dabei. Ich denke, das ist natürlich sicherlich in allen Sportarten momentan der Fall. Um nochmal kurz auf deine Disziplin einzugehen, bei euch, also beim Rudern gibt es ja Leicht- und Schwergewicht einfach, also das ist relativ simpel eingeteilt. Die Leichtgewichte müssen bei den Männern unter 70 Kilo wiegen, Frauen unter 52 und sonst ist es einfach nur offen. Also egal wie viel du wiegst, alle fahren halt gegeneinander. Bei euch ist es ja total klein gestaffelt. Kannst du es mal so kurz erklären, in welcher Gewichtsklasse bist du und was gibt's noch so?
Also wir haben ja jetzt aktuell neue Gewichtsklassen tatsächlich. Mhm. Aufgrund dessen, dass die, ja, ich glaube, dem ging voraus, dass das Gewichtheben zu viel Dopingverstöße hatte.
Okay.
Und da musste man sich ein neues System überlegen, auch weil IOC gesagt hat, wir wollen nicht, dass so viele Gewichtheber an den Start gehen.
Okay.
Und da habe ich anfangs noch in der 77er gehoben. Das war Top-Gewichtsklasse. War genau mein Ding. Max, die war auf mich zugeschnitten. Es ging nicht besser, wirklich. Und dann hat man gesagt, okay, Leute, wir müssen hier mal kurz ein bisschen aussortieren. Wir machen neue Gewichtsklassen. Es wurden auch welche weggekattet. Das heißt, es gibt jetzt olympische Gewichtsklassen und es gibt nicht-olympische Gewichtsklassen.
Okay.
Und ja, da wurde quasi die 77er weggekattet. Und dann musste man sich entscheiden, ob bis 73 oder bis 81. Und anfangs...
Also entweder richtig runterschredden oder nochmal ein bisschen Masse machen.
Oder nochmal zulegen, genau.
Ja.
Und ich war halt so naiv und dachte, okay, du wiegst jetzt halt so eine ausgewogene, sagen wir mal, 78 Kilo, 79, ne, wenn du mal ein bisschen mehr isst.
Ja.
Der macht mehr Sinn, 81er. Vielleicht war es aber auch am Anfang einfach ein bisschen bequemer, der Gedanke, okay, eher zunehmen als abnehmen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das war dann halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich habe einfach nicht bedacht, dass die anderen Leute natürlich dann auch runterkommen, ne? Weil du hättest 77er gehabt und dann die 85er. Und die 85er sagen sich natürlich, okay, die 4 Kilo runter in den 81er. Und die haben natürlich noch viel mehr Bums.
Ja.
Und dazu hatte ich ja noch einen nationalen Gegner, den Nico. Und der war schon immer stabil. Mhm. Und ich denke, die 81er passt ihm ein bisschen besser als die 77er. So hätten wir schon, also es kann nur einer pro Gewichtsklasse pro Land fahren. So war schon der erste Konflikt. Der zweite war, dass die 81er einfach des Todes stark ist. So habe ich mir dann halt irgendwann gedacht, okay, das war letztes Jahr, nicht irgendwann. 81er, das wird nichts. Weil ich esse jetzt normal und wiege eine 78. Das ist für 73 schon ein bisschen zu viel. Wenn das die Miri hört, die wird mir wahrscheinlich, also meine Ernährungsberaterin, die wird mir wahrscheinlich eine Watschen geben. Aber für die 77er Gewichtsklasse wäre das super. Ja. Ich habe keine Einschränkungen, ich esse gesund und so weiter und so fort. Ja, aber die gibt es nicht mehr, deswegen blieb dann nur noch die 73er übrig. Okay. Und da muss ich dann halt runter.
Ja, da gibt es auch auf Instagram so ein cooles Bild von dir mit dem Vergleich vorher-nachher. Also an die Hörer, die das gerade, an euch da draußen, wenn ihr das gerade hört, könnt ihr gerne mal checken bei Max. Das sieht schon heftig aus, wie du dich da, wie du da das Fett wegbekommen hast. Dass die letzten Reste, die da noch an deinem Körper waren. Das ist schon, ja, in dem Bereich, gerade wenn es dann um Leistung geht und dann auch wirklich möglichst, ja, im Prinzip eigentlich noch mehr Gewicht hoch, aber dabei abnehmen, das sind ja dann wirklich Nuancen, wo man dann noch was rausholen muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die 3-4 Kilo da echt krass, also die sind, glaube ich, hart, also die zu machen. Ich kenne das auch von den Leichtgewichten im Rudern, das ist schon auch vor dem Wettkampf dann nochmal so die letzte Woche oder auch die letzten Tage vom Wettkampf, das ist schon nochmal anstrengend dann.
Ja, das zehrt. Und das Witzige ist, dass ich bei der sportärztlichen Untersuchung, das war dann aber vor 2 Jahren, da war ich noch ein bisschen schwerer, da habe ich zur Ärztin gesagt, naja, ich überlege, ob ich runtergehe in die 73er, und da hat sie mich mit ganz großen Augen angeguckt, hat gemeint, wie soll das funktionieren, da hätten wir ja schon vor Wochen anfangen müssen. Und ja gut, letzten Endes, als ich mir dann eine Ernährungsberaterin gesucht habe, die Miriam Krug, da habe ich einen Plan bekommen, danach habe ich gegessen und dann war das eigentlich ratzifatz.
Okay. Und bei wie viel Kilo bist du dann kurz vorm Wettkampf? Also wie viel machst du dann nochmal aktuell dann so zwei Tage vorher, oder bist du dann schon möglichst auf dem Gewicht dann? Auf dem,
ja, das ist tatsächlich, also das Management läuft so, dass ich dann punktgenau zur Waage quasi meine 73 Kilo habe.
Ja.
Natürlich reise ich zum Wettkampf nicht mit einer 75 an oder mit einer 76. Das ist dann wirklich, mittlerweile weiß ich ja auch, wie der Körper funktioniert bei mir, womit ich noch ein bisschen was runterkriege oder eben nicht. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, die Nacht vorher, da habe ich meistens noch nicht ein ganzes Kilo, aber so 700 Gramm noch drüber. Mhm. Und je nachdem, wenn dann morgen wiegen ist oder nachmittags, gibt es nochmal was für zwischendurch oder eben nicht. Und dann ist es eigentlich on point. Und es funktioniert echt gut. Es ist zwar jetzt nicht easy going, ne, aber wenn man Leistungssport machen will in der Ebene, dann muss man das in Kauf nehmen.
Auf jeden Fall, so ist es. Ja, irgendwelche Entbehrungen muss man immer machen, ne? Vor allem, wenn das IOC dann sowas vorgibt. Das ist ja wie bei uns auch. Da wird dann gesagt, ja, der und der Bootsklasse, wie jetzt bei uns im Vierer, ja, fahren jetzt nur noch die ersten 8 von der WM mit und nicht mehr die ersten 11. Dann ist es halt so. Also da muss man sich dann eben beugen und damit zurechtkommen. Ne? Was sind denn deine persönlichen Bestleistungen jetzt? Ich denke so, der Sportler wird es schon mal gesehen, Sporthörer wird es schon mal gesehen oder gehört haben. Es gibt ja Reißen und Stoßen. Beim Reißen, wie soll man das sagen, haut man die Hantel in einem über den Kopf hoch vom Boden und beim Stoßen quasi erstmal hoch auf die Schultern und dann setzt man nochmal an und stößt es dann nach oben. Ist es richtig erklärt?
Genau, ja, also im Grunde genommen, beim Reißen hast du genau einen Zug und ziehst dich gleich unter die Hantel, und beim Stoßen machst du vorher den Umsatz, wo du dir quasi die Hantel vorne auf das Schlüsselbein legst und dann versuchst du sie nochmal über Kopf zu bringen. Das sind dann quasi, wenn du so willst, 2 Bewegungsabläufe. Beim Stoßen.
Das ist der markante Unterschied. Wir machen ja beim Rudern nur diesen Umsatz. Also wir machen ja wirklich nur das Umsetzen, ohne dass
wir habe ich gesehen.
und bei da ist, glaube ich, also um auch so den Vergleich zu haben für die Hörer, ich glaube, meine Bestleistung bei diesem Umsetzen ist 115 Kilo. Und ja, Max, wie sieht es bei dir aus?
Wow, also richtig normal umsetzen da spreche ich aber jetzt von der 81er, wo ich ein bisschen schwerer war,
ja.
Umgesetzt und danach auch ausgestoßen habe ich 193.
Okay, das ist eine Hausnummer. Und beim Reißen, wie ist es da?
Auch in der 81er ist die Bestleistung 158.
Okay, das sind schon andere Zahlen auf jeden Fall.
Das war auch nicht ganz so leicht.
Ja, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Max, was sind denn so, der Podcast heißt ja Game Changer Podcast. Was sind denn deine drei Game Changer für meine Hörer, um jetzt gerade speziell im Gewichtheben oder Krafttraining einfach stärker zu werden? Also vielleicht auch für den Leistungssportler oder auch Hobbysportler aus anderen Sportarten, der zum Beispiel Krafttraining auch mit drin hat, so wie jetzt junge Ruderer oder so. Aber vielleicht auch einfach ein Freizeitsportler, der einfach mal ein bisschen stärker einfach nur werden will. Was sind so deine drei absoluten Tipps, wie man sich da verbessern kann?
Okay, Game Changer Tipp Nummer 1, smart trainieren und nicht dumm. Damit meine ich, dass man auf die Technik achten sollte, man soll darauf achten, dass man nicht zu viel trainiert, weil halt viele auch den Fehler machen, übermotiviert und muss dann durchknallen, noch und nöcher. Das Problem ist, erstens bringt es dem Körper nichts, weil der ist irgendwann übertrainiert und dann schafft man eigentlich genau das Gegenteil. Und dann ist es halt auch so, dass die Verletzungsgefahr relativ ansteigt und der Körper eh anfällig ist für irgendwelche Entzündungen. Ist im Leistungssport, wirst du mir recht geben, nicht unbedingt förderlich. Und dass man auch einfach mal sagt, ich fühle mich heute nicht so oder heute ist es brutal schwer. Das sind meistens so Zeichen dafür, dass man auch einfach schon zu viel gemacht hat. Mhm. Dass man da vielleicht auch mal sagt, nee, ich mache das heute nicht. Ich mache heute mal Physiotherapie, den ganzen Tag Wellness oder Sauna oder ich mache einfach mal nichts.
Oder ich lasse mal die und die Übung vielleicht weg, wenn ich spüre, okay, die
genau. ist heute... Ja. Nur bei mir ist es halt immer so, ich sage dann, okay, ich lasse das weg, dann mache ich die nächste Übung und sage, okay, das geht auch nicht. Dann mache ich noch Krafttraining und dann bin ich am meisten so angepisst, dass auch Krafttraining nicht mehr geht und dann gehe ich wirklich zum Beispiel, da gehe ich aufs Zimmer und guck einfach nur Fernsehen.
Okay, also dein erster Tipp ist smart trainieren und auf den Körper hören sozusagen, denke ich. Also die Signale genau. des Körpers wirklich bewusst wahrnehmen und schauen, was tut mir heute gut, heute extra pushen oder heute vielleicht mal ein bisschen rausnehmen.
Also Anekdote dazu, als ich mit Gewicht eben angefangen habe und dann auch schon so einigermaßen drin war, da hatten wir immer ein Trainingslager, das ging eine Woche und dann hast du natürlich die Jungs wieder getroffen und hast dann von Montag, also beginnend Montag, Vollgas gegeben, den Plan übererfüllt und da kam immer so der Ruf von hinten vom Trainer, aber nicht heute schon alle Körner verschießen. Ah, nee, das geht schon und ich zieh die komplette, das wird die beste Woche, die ich hier trainiert habe. Ende vom Lied, Mittwochabend, voll im Arsch gewesen. Da hat dieser eine, Donnerstag war meistens der freie Tag, der hat da gar nichts groß gebracht. Also du bist, ich bin am Freitag ins Training rein und es ging nix, null.
Ja, das kenne ich auch von uns, wenn wir ins Trainingslager fahren und dann dort ja auch nochmal einen anderen Rhythmus trainieren als zu Hause im normalen Training. Und du dann halt diesen anderen Rhythmus machst, wenn du da nicht in der ersten Woche so ein bisschen aufpasst, dann zieht sich das dann auch in der zweiten Woche ganz extrem. Also da, das kann dann auch nach hinten losgehen, der Schuss. Und dann hängst du halt drin und kommst nicht mehr so richtig raus. Ja, also einen Tag frei und einen halben Tag frei.
Zu der Zeit, wo ich ja angefangen habe mit Gewichtheben, war ich ja noch relativ jung. Der ging
wann hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren?
15. Ja. Mit 15 bin ich rein. Ja. Da konnte ich auch noch richtig gut feiern. Aber genauso wie halt dann der Kater relativ stabil einsetzt, wenn man dann schon ein bisschen älter ist, ist es dann auch mit dem Training. Und früher konnte ich das einigermaßen wegstecken, aber heute, wenn ich da schon den Montag Vollgas gebe, dann steige ich Dienstag ins Training und da ist der Körper wie, der ist einfach nicht flexibel. Der ist dann so richtig aus Stein und nicht aus Knete, wo man auch so ein bisschen formen kann. Und das macht dann einfach keinen Spaß. Und bringt dir letzten Endes auch nichts. Wie gesagt, wenn der Körper dann einmal im Übertraining ist, dann ist Schluss.
Auf jeden Fall. Also schon mal ein sehr cooler Tipp. Wie sieht der zweite Tipp aus bei dir? Was würdest du noch sagen?
Game Changer Tipp Nummer 2, Ernährung.
Aha.
Also das habe ich jetzt gerade in der Phase, wo ich runter musste, sehr, sehr geschätzt. Wurde auch eher bemerkt, dass du über die Ernährung halt des Todes viel steuern kannst. Naja, auch gerade wenn es um Gewichtsklassen geht. Ich sag mal, die schweren, da ist es jetzt vielleicht noch nicht ganz so wichtig, weil die müssen halt einfach nur so viel wiegen, wie geht, übertrieben gesagt.
Ja.
Aber umso tiefer du gehst, umso mehr musst du halt auf Essen Wert legen, das hauptsächlich funktioniert und jetzt im ersten Moment nicht unbedingt nach was schmeckt. Ne? Weil es gibt, bei mir gibt's was zu essen, was funktioniert, und es gibt was Geiles. Dass das Geile nicht funktioniert, erklärt sich ja von selbst. Und früher war es halt so, auch gerade wo ich in die 81er hoch musste oder wollte, musste ja irgendwie auf deine Kalorien kommen. Und jetzt hast du halt die Wahl, einen Teller voll Reis mit Gemüse, nochmal so ein Berg und dazu 500 Gramm Chicken oder so, was dir halt wirklich was bringen würde. Aber du musst halt die Masse essen. Oder einen Döner. Ne? Kommst du ungefähr auf dieselben Kalorien. Der Döner schmeckt geil, der ist innerhalb von 2 Minuten weggezogen und an so einem Teller mit Chicken und Reis, da sitzt du halt und irgendwann, ich habe das in den letzten Zügen, da habe ich schon mit Miri zusammengearbeitet, habe aber noch diesen einen Wettkampf in der 81er gemacht, da habe ich zum Teil vor Tellern mit Reis gesessen, ne, und musste die mit Wasser nachspülen, weil ich habe nicht mal mehr Spucke produziert, der Körper hat sich gewehrt, der war satt, der konnte nicht mehr. Aber wenn ich nur so gegessen hätte, wie ich Appetit gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mal 81 Kilo gebogen.
Ja.
Ne?
Ja,
da war es natürlich einfacher, so einen scheiß Döner zu ziehen.
Ja,
bringt sie aber nichts.
Richtig, wollte gerade sagen. Und der Punkt ist ja auch dann, was du gerade sagst mit dem Reis und so weiter. Ich finde das auch immer sehr schwierig. Ich brauche immer beim Essen auch mega viel zu trinken oder am liebsten auch dann eine Soße dazu. Dann, das darf natürlich dann auch keine ungesunde sein, aber zumindest, dass das dann runtergeht, ne? Gerade wenn man dann so viel essen muss. Aber den Tipp jetzt auch nochmal bezogen auf den Freizeitsportler, da würdest du dann einfach auch sagen, gucken, dass man zum Beispiel jetzt beim Krafttraining auch genügend Proteine reinbekommt und so weiter und eben auch die Qualität des Essens nicht immer, also dass die häufiger eher stimmt als nicht.
Ich meine, es ist ja klar, dass der Profisportler da dann schon ein bisschen genauer hingucken muss bei der Ernährung. Nicht so genau wie der Freizeitsportler, aber ich sag's euch gleich, wer einen übelst kranken Bizeps will, der wird von Döner alleine nicht wachsen. Ne?
Sehr gute Spaß. Aussage, ja. Das hat eine Zitatkarre verdient auf jeden Fall.
Man muss sich da nicht ernähren wie ein Profisportler, weil das zerrt auch ein bisschen und dann, na, weiß nicht, ob sich das lohnt für Freizeitsportler. Aber man sollte sich durchaus bewusst sein, dass es halt Lebensmittel gibt, die besser funktionieren für eine Sommerfigur oder eben den brachialen Bizeps.
Also ich versuche zum Beispiel auch, also ich beschäftige mich auch sehr viel mit Ernährung, aber eben auch aus Gründen natürlich der Leistungsoptimierung, ganz klar. Gerade im Ausdauersport, ich muss ja auch viele Kohlenhydrate, muss aber auch viele Eiweiße, Kraft-Ausdauer-Kombination. Wir machen 3-mal die Woche Krafttraining, die Muskeln wachsen trotzdem nur sehr, sehr langsam, weil wir so viel Ausdauertraining machen. Ich finde auch, also persönlich für mich ist es das Wichtigste, dass die Qualität der Ernährung stimmt. Und wenn ich einfach tierisch Bock auf eine Pizza oder auf ein Dönerchen habe, dann muss das auch mal sein. Aber das ist deutlich seltener der Fall. Und ich finde aber persönlich auch, dass auch gesunde Ernährung schmecken kann, wenn man sich das halt geil zubereitet. Klar, es ist natürlich ein höherer...
Wenn man sich Zeit nimmt, ja.
Richtig, es ist ein höherer Aufwand natürlich, als wenn man sich das einfach nur hinklatscht und einfach nur sagt, okay, ich brauche jetzt so und so viel Gramm das. Hm. Aber wenn man sich das, wenn man sich vielleicht ein cooles Rezept sucht und das geil zubereitet, finde ich, dass auch gesunde Ernährung extrem lecker sein kann. Und
keine Frage, das stimme ich dir vollkommen zu. Aber das sind halt dann manchmal 40 Minuten, die halt in Gericht von, das einfach nur funktioniert, von einem Gericht, das richtig gut schmeckt und funktioniert, ausmachen. Und die Zeit habe ich dann zum Teil nicht.
Ja gut, dann bräuchte man einen persönlichen Koch.
Das wär nicht schlecht.
Das wäre nicht schlecht.
Köchin.
Ja, sehr gut. Also Tipp 1 smart trainieren, Tipp 2 auf die Ernährung auf jeden Fall achten. Wie hast du gesagt, dicker Bizeps kommt nicht vom Döner.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Tipp 3?
Game Changer Tipp Nummer 3. Ausgleich. Ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen für Freizeitsportler, weil die gehen ja auch noch nebenbei arbeiten im Optimalfall.
Da ist vielleicht der Sport auch der Ausgleich teilweise, ne?
Ja, genau.
Ja.
da spielt das nicht ganz so eine große Rolle, aber ich denke, es hören auch viele junge Menschen, die bereits schon den Schritt Richtung Leistungs- oder Profisport gemacht haben, zu. Gerade ich oder gerade wir, wenn man halt auch in einer Phase steckt, die wichtig ist für ein ganz großes Ziel in deinem Leben, also sportliches Ziel, da rede ich jetzt von den Olympischen Spielen, da können Drucksituationen entstehen, weil man auch einfach in so einem Trott drin ist. Man trainiert, dann zwischendurch ein bisschen was essen, ein bisschen schlafen. Und wenn einem da irgendwo der Ausgleich fehlt, dann macht dich das irgendwann verrückt. Also du wirst dann, du verlierst den Blick, du guckst nur noch geradeaus, der Tunnelblick, du hast dann nur noch so einen Tunnelblick und der macht einfach keinen Spaß. Und wir machen es ja auch, weil uns der Sport Spaß macht.
Auf jeden Fall, da hast du ein Thema angesprochen, was mich auch in den letzten Monaten, aber auch Jahren eigentlich auch sehr beschäftigt hat oder beschäftigt. Ich sehe es ganz genauso, also ich bin auch definitiv ein Typ, der da auch den Ausgleich braucht und ich finde, dieser Tunnelfokus, der ist ja auch nötig, also um jetzt auf so ein Ziel hinzuarbeiten, um das auch zu erreichen, um sich auf dem Weg dahin zu verbessern, zu optimieren, an den Schrauben zu drehen und dann zum Beispiel auch wirklich einfach auch solche Sachen wie Ernährung und andere Sachen durchzuziehen oder zeitiger schlafen gehen, weil es einfach was bringt und so. Dafür will man das ja auch schaffen und dafür kommt man ja auch in diesen Tunnel irgendwann rein. Aber auf der anderen Seite ist immer wieder mal wichtig, mal auch mal so rauszugucken und noch mal das Sonnenlicht auch zu sehen außerhalb des Tunnels. Und diesen Ausgleich, wie du sagst, zu haben und auch sich eine andere Perspektive zu holen. Ich finde auch, da rede ich ja auch öfter von, bei uns am Ruderstützpunkt, ich bin da den ganzen Tag mit Ruderern umgeben, Rudertrainer, Rudersportler. Natürlich ist das ein Umfeld, was Leistung schafft, was Leistung kreiert, aber ich persönlich finde es super bereichernd, da rauszukommen, mit Freunden zu beschäftigen, die wirklich gar nichts mit Rudern am Hut haben, überhaupt keinen Plan davon haben, mit denen einfach über zum Beispiel auch meine Themen zu quatschen, weil die mir eine völlig andere Perspektive darauf geben und ich ganz anders, einfach danach vielleicht auch über manche Dinge ganz anders denke und wieder vielleicht einen Tacken lockerer werde. Ne? Klappt auch nicht immer, aber klappt schon auch häufig und ja, von daher finde ich, kann ich dir an dem Punkt auf jeden Fall maximal zustimmen. Also das ist ein Punkt, den ich selber auch super wichtig finde.
Ja, definitiv. Und ich habe es halt jetzt auch in der letzten Zeit gemerkt. Wie gesagt, seit 2018 stecke ich jetzt in diesem Qualifikationsmodus. Mhm. Und auch jetzt mit der neuen Ernährung, die letztes Jahr dazu gekommen ist und wo du halt wirklich auf Nuancen achten musst, weil du halt einfach Gas geben musst, wenn es soweit ist. Du versuchst halt alles zu ebnen für dieses Ziel, eben für diesen Weg. Und guck mal, das fängt an, morgens aufstehen, erstmal richtig essen. Bist du schon beim Sport? Du kannst jetzt keine Torte essen, weil das ist nicht gut für den Sport. Machst du was funktioniert. Dann gehst du ins Training, dann bist du sowieso bei der Sache. Und dann sollte man ja eigentlich der Meinung sein, dass man allein, um im Kopf klar zu bleiben, eigentlich dieses Sportlergehirn in der Halle lässt. Und das holt man gerade wieder ab, wenn man wieder reingeht. Ja. Geht aber nicht, weil dann wird wieder gegessen und dann denkst du wieder an den Sport, okay, dann muss ich halt so essen. Dann geht's weiter mit Mittagsschlaf. Ich muss jetzt unbedingt auf die Stunde kommen, weil ich brauche die Erholung. Und dann werde ich dann schon ein bisschen nervös, wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich vielleicht einen Kaffee zu viel getrunken habe oder so. Mhm. Dann denke ich, okay, mit dem Kaffee musst du drauf achten, weil du brauchst die Erholung einfach. Dann geht's wieder ins Training, dann bist du noch mal ein bisschen mehr angespannt, weil die zweite Einheit ist ja meistens die Haupteinheit. Dann hast du das Training gemacht, dann sagt dein Kopf, okay, jetzt müsstest du eigentlich noch Krafttraining machen, um die Baustellen so ein bisschen zu flicken. Dann musst du eigentlich noch Dehnung machen, dann musst du eigentlich noch in die Sauna, dann musst du eigentlich noch Physiotherapie machen. Und dann ist vom Tag nicht mehr viel übrig. Und dann musst du aber auch noch Essen machen, was funktioniert. Und wir hatten es vorhin, das nimmt dann halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ja, und dann gehst du eigentlich schon ins Bett, weil du willst dich ja erholen. Und wenn du immer wieder, jeden Tag und das über Monate, immer wieder denselben Trott hast, selbst am Wochenende, wenn du eigentlich mal nicht trainieren musst, triffst dich mit Freunden, darfst keinen Alkohol trinken, weil Alkohol fördert Entzündungen im Körper und das kannst du jetzt einfach nicht gebrauchen. Ja. Dann geh geil eine Pizza essen, okay? Bei dir steht halt jetzt keine Pizza auf dem Ernährungsplan, sondern irgendwas anderes. Ja, und ich gehe, also wenn ich essen gehe, dann ziehe ich mir halt am liebsten irgendwas rein, was geil schmeckt und nicht irgendein. Und so ist es halt bei mir gewesen, dass du nie wirklich, also du warst zwar immer der Meinung, aber du bist, oder ich bin nie wirklich rausgekommen aus diesem Trott. Und so, sag ich mal, war mein Kopf mindestens genauso beansprucht wie mein Körper. Aber der Kopf steuert alles.
Was sind denn Dinge, die dich rausbringen? Also was hilft dir denn, um rauszukommen?
Fußball. Also ich wohne hier in Sandhausen. Mhm. Ich muss nur eins weiter quasi. Nee, ich fahre 5 Minuten mit dem Fahrrad. Dann bin ich im Stadion. Das ist für mich Ausgleich. Oder mit Freunden treffen ist für mich Ausgleich. Mal durch die Stadt latschen ist für mich Ausgleich. Aber ja, oder Urlaub. Wir hatten ja nach irgendwelchen größeren Wettkämpfen, hatten wir früher immer 2 Wochen, wo wir nichts gemacht haben. Dadurch, dass es ja jetzt mehr Wettkämpfe geworden sind mit Gold-, Silber- und Bronze-Level-Wettkämpfen, hatten wir maximal 1 Woche, wo wir eigentlich nichts machen. Und dann also, weißt du, du kannst da nicht runterfahren, das geht nicht. Also wir hätten 2 machen können, aber dann ist wieder die Frage, okay, willst du dann halt wieder ins Training einsteigen, während alle schon 1 Woche drin sind oder machst du Kraft? Also ich hatte dann einfach keine Möglichkeit mehr, im Kopf abzuschalten. Und ja. Deswegen sage ich aus Erfahrung, man muss sich auf jeden Fall irgendwas suchen, wo man so richtig raus ist. Ja. Und ich weiß gar nicht, bei mir war das dann irgendwann mal so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt brauche ich's. Und dann bin ich mit Freunden auf so eine Party und habe mir halt mal kurz die Lichter ausgeknipst.
Ja gut, also, wenn es hilft, ne, dann ist es ja gut. Also ich finde es krass, dass du gerade sagst, dass ihr nur 1 Woche Urlaub habt. Also
ist halt von dir selbst abhängig. Aber wie gesagt, ja, hatten wir 2 Wettkämpfe, einen im Frühjahr, einen im Herbst und danach bist du meistens nochmal eine Periodisierung gefahren. Und so hatten wir halt mehr Zeit nach so einem Wettkampf. Ja. Aber jetzt, wenn du halt immer wieder Wettkämpfe hast, die du mitnimmst, dann kannst du dir nicht so viel Pause leisten.
Wie ist es denn jetzt so gerade in dieser akuten Corona-Phase? Nächster Wettkampf ist ja auch bei dir erst im Oktober. Hattest du denn jetzt mal so ein bisschen Zeit, um runterzukommen, um ein bisschen mehr die Perspektive auch mal ein bisschen wegzuschiften? Also bei mir persönlich war es so. Ich habe jetzt in der Zeit, in dieser krassen Zeit mit den Ausgangsbeschränkungen und so weiter, extrem mich da rausgezogen, habe extrem meine Perspektive auf andere Sachen oder mein Fokus auch ausgeweitet. Vorher war mein Fokus wirklich ganz, ganz tunnelmäßig aufs Rudern, auf die Quali für Olympia. Ich habe ja auch diesen Podcast hier zum Beispiel auch im Winter ein paar Monate ausgesetzt, einfach weil ich wollte einfach den vollen Fokus haben. Und als ich den dann wieder weggelenkt habe, war das so richtig, da habe ich erstmal wieder gesehen, was eigentlich alles so los ist, ne, in der Welt und was es eigentlich noch so für coole Sachen gibt, die gerade abgehen. Natürlich auch schlimme Sachen wie den Virus und aber auch eben schöne Sachen, auf die man sich dann mal fokussieren kann, andere Dinge, die man mal tun kann oder einfach auf die man sich mal konzentrieren kann. Und das hat mir persönlich super, super viel gebracht, auch Motivation vor allem jetzt auch fürs Rudern. Also ich habe eigentlich dadurch erst wieder die Motivation jetzt gewonnen, jetzt nochmal so richtig anzugreifen und es nochmal zu versuchen. Ohne diese Phase in diesem Loch, also ohne diese Phase, wo ich wirklich mal raus war, wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt so motiviert wäre. Wahrscheinlich nicht. Wie ist es denn bei dir?
Also ich muss sagen, ich habe es genossen. Ne? Mit dem Zeitpunkt, wo es hieß, also man hat ja immer so schon so, man wusste, okay, da passiert irgendwas Größeres. Und dann hieß es plötzlich, ey, das ist so krass geworden, man weiß gar nicht, ob man die Wettkämpfe machen kann. Ja. Und dann ging das ja los. Also witzigerweise, als das so ein bisschen begonnen hat, da waren wir gerade in Malta und da habe ich einen Wettkampf gehoben und dann haben die angefangen am Flughafen quasi mit diesen Pistolen Fieber zu messen. Ja. Dachte ich schon, okay krass, die nehmen das ganz schön ernst mit dem Virus. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, da ging das ja dann schon los, wo die Zahlen gestiegen sind und dann bam, Shutdown. Und dann hieß es auch bei uns, okay Freunde, also EM im April wird definitiv nicht stattfinden und wir wissen auch einfach nicht, wann das wieder stattfinden kann. Und das war für mich, das war der Punkt, da war ich nicht mal sauer, weil ich war gut drauf. Da war ich nicht mal sauer, dass jetzt die Vorbereitung für den Arsch war, sondern ich war einfach, okay, ändern kannst du es eh nicht. Ja. Jetzt gehst du raus. Und dann habe ich wirklich, ich bin nach Hause und habe mir direkt überlegt, okay, was kannst du jetzt hier machen, um einfach mal wieder so, um einfach mal so die Basis zu chillen. Ich habe die Küche gestrichen, ich habe den Balkon habe ich auf Vordermann gebracht, ich habe meine Unterlagen habe ich mal wieder in Ordnung gebracht. Die ganzen Dinge habe ich gemacht. Ich habe nicht einmal ans Training gedacht, auch weil einfach noch kein Termin feststand für einen Wettkampf. Ja. Das ist ja auch noch so ein Ding. Im Hinterkopf immer so ein Männchen, das sagt, ey, ne?
Dann geht's wieder weiter. Nach dem
Wettkampf ist vor dem Wettkampf, bleib mal dran an der Sache. Ja. Und da das nicht der Fall war, habe ich eigentlich wirklich nur das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich meine, klar, es war kacke grundsätzlich, dass viele Menschen krank geworden sind, dass viele Menschen gestorben sind auch, aber auch, dass das normale Leben quasi nicht mehr wirklich stattgefunden hat. Also gerne wäre ich mal mit Freunden raus und hätte mal irgendwo was gestartet, jetzt wo ich es kann, einfach. Ja. Das war aber nicht möglich. Aber trotzdem habe ich die Zeit genutzt, wie du schon gesagt hast. Ich habe jetzt auch wieder mehr Bock als vorher auf Gewichtheben. Und ich glaube, die Pause hat mir nicht nur körperlich sehr, sehr gut getan, sondern auch einfach mental.
Dann ist es ja bei uns beiden so. Dann bin ich auch sehr gespannt, wie es da bei dir weitergeht. Also ich meine, generell weiß man ja nicht, was kommt. Aber wenn die Motivation da ist, dann ja. Es geht ja auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, viel um den Spaß bei der Sache. Und wenn der vorhanden ist, glaube ich, kann man auch mehr schaffen, kann man mehr erreichen.
Ja, also wie gesagt, der Kopf, der steuert das Ganze. Und wenn du aber dann eigentlich nur noch wie so eine Maschine funktionierst im Training, weil du eben in diesem Trott gefangen bist, dann kannst du auf diese Spaßkomponente einfach nicht mehr zugreifen. Und das ist halt auch ein Gamechanger. Spaß.
Auf jeden Fall. Ja. Ja? Ja.
Puzzeln macht mir nicht Spaß, da werde ich nicht erfolgreich sein. Aber es gibt Menschen, denen macht Puzzeln Spaß und die basteln dir so eine 200.000er Puzzle-Dinger in 3 Stunden zusammen.
Die Spaß dran haben. Ja, ist absolut, absolut so. Also definitiv. Kann ich nicht anders sagen. Max, wir haben jetzt gerade über diesen Corona-Rückschlag, nenne ich es jetzt mal, gesprochen, der ja eigentlich alle Sportler betroffen hat. Gab es in deiner Karriere bisher auch noch andere Rückschläge? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Bei dem Corona-Ding hast du jetzt auch gerade gesagt, okay, du kamst an, okay, du hast es erfahren, du hast gesehen, gut, ist so, kann ich nicht ändern, zack, mache ich jetzt, gehe ich so und so mit um. Wie war das bei anderen persönlichen Rückschlägen, die vielleicht nur du für dich erlebt hast?
Naja, also das Erste, was mir da halt einfällt und was mich wahrscheinlich auch auf ewig verfolgen wird, ist eben die verpatzte Olympic-Qualifikation von 2016. Mhm. Das war bis jetzt oder wird auch immer meine größte sportliche Niederlage sein. Mhm. Da war ich ja auch vorqualifiziert gewesen schon und einen Wettkampf verkackt, überholt worden und raus. Und das war... Da hatte ich ein bisschen zu kämpfen, auch zu knabbern. Das war dann halt auch die Phase, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du dir so lange den Arsch aufgerissen und jetzt stehst du mit nichts da. Ne, jetzt fährt irgendein anderer für dich, der sich des Lebens freut. Und ich bin quasi der Dumme, mehr oder weniger.
Wie bist du mit der Situation umgegangen? Also was hast du daraus gelernt vielleicht auch?
Daraus gelernt? Ich konnte mir eigentlich keinen Vorwurf machen, weil es war wirklich nur dieser eine Wettkampf, wo halt dann jemand nachgelegt hat, aufgrund dessen, dass ich ein schlechtes Ergebnis erzielt habe. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe immer Vollgas gegeben, es lief auch alles gut, also es war halt einfach nur dieser eine Wettkampf und deswegen muss ich jetzt ehrlich sein und sagen, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht im Sinne von, du hast falsch trainiert, du hast dich falsch erholt. Ich bin zweimal die Woche bin ich nach Mannheim gefahren, in die Kältekammer. Das ist auch nochmal ein Aufwand gewesen. Ne? Mhm. Einfach nur, weil ich mir gesagt habe, nee, du brauchst es, weil du willst zu den Spielen, deswegen musst du es auch machen. Und ja gut, letzten Endes, übertreibe ich mal, habe ich das alles auf mich genommen für nichts. Und es war mein großer Traum, es ist auch immer noch mein großer Traum, aber das hat wehgetan. Ich habe mir die Spiele auch nicht angeschaut, bin ich ganz ehrlich. Ich habe irgendwas anderes angeguckt, weil da hat mir das Herz geblutet, wirklich.
Absolut verständlich. Bei mir war es ja so, dass ich zwar mich qualifiziert habe, dann aber in Rio meine absolute Niederlage erlebt habe, auch mit meiner Mannschaft. Wir sind dann Zwölfter geworden. Wir hatten uns ausgemalt, ins Finale zu kommen, unter die besten sechs, und sind dann Zwölfter geworden, also Letzter im B-Finale. Wir waren alle am Boden zerstört und meine Eltern waren dort und haben gesagt, hey, freu dich doch jetzt mal, dass du dich wenigstens qualifiziert hast und dass du hier bist und das alles erleben kannst, dass du im olympischen Dorf bist mit den anderen Sportlern aus allen Ländern, die da herkommen und die eigentlich nur diesen einen Traum haben und du kannst das alles mitnehmen. Und ich dachte so, yo, ich würde mich darüber gerade gerne freuen, aber kann ich nicht, ich konnte es nicht. Und allein das war auch für mich so eine krasse Situation, das so zu erleben. Ich war zwar da und viele hätten gerne mit mir getauscht, die das nicht geschafft haben, aber ich war dort und war trotzdem unglücklich. Also das war echt auch eine krasse Erfahrung. Wie ist es denn bei dir, hat das bei dir auch dafür gesorgt, deine Motivation, ich sag mal, aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar noch zu vergrößern, es jetzt eben nach Tokio zu schaffen? Oder
was soll ich sagen? Also wenn die Motivation gesunken wäre, dann hätte ich mich
dazu entschlossen.
Erstens wäre ich dann wahrscheinlich nicht mehr hier, dann würde man wahrscheinlich auch nicht FaceTime. Zweitens, dann hätte ich das auch mit der Ernährung nicht so ernst genommen.
Ja.
Na, aber ich sag mal, wir hatten dann, also da stand schon fest, wer qualifiziert ist und wer nicht. Wir hatten dann in Heidelberg nochmal einen Testwettkampf und das war eigentlich früher mal der Wettkampf, wo die Leute sich nochmal bewiesen haben. Und da bin ich, glaube ich, Zweiter geworden. Also ich war topfit. Ja. Aber es halt nicht geschafft, weil es eben diesen einen Wettkampf gab, der schlecht war. Okay. Und ja, ich sag mal, du hast halt diese vorolympischen Jahre, wo es nochmal um alles geht. Und alles, was nach den Spielen ist, es interessiert erstmal keinen, weil die Leute nehmen sich eine Auszeit, die Leute orientieren sich um. Dann sind noch die internationalen Wettkämpfe meistens nicht so stark besetzt. Und da habe ich wieder so ein bisschen Motivation getankt. Ich hatte das jetzt eigentlich auch gefühlt, mein bester Wettkampf in Split. Das war 2017. Das war die erste EM nach den Spielen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, da kam ich eigentlich aus einer Verletzung raus und habe aber dort 6 Güldige gemacht. Das ist auf internationaler Bühne, ist es eigentlich immer hoch anzurechnen. Mhm. Habe Bestleistung gerissen und wurde zum Schluss, ich glaube, Fünfter. Oder war es Vierter? Das ist schon zu lange her. Jedenfalls war das so ein Wettkampf, wo ich komplett zufrieden war. Und da dachte ich, okay, und jetzt geht's los.
Jetzt geht's ab, ja.
Genau.
Geil,
da war okay. Auch 57er. Und dann kamen die neuen Gewichtsklassen und naja.
Ja, aber, ja. Aber es geht ja noch weiter. Das ist ja noch nicht zu Ende geschrieben, das Buch. Von daher, aber cool, ja. So, Max, du bist ja nicht nur Gewichtheber, sondern du bist ja auch Social Media Experte. Du hast 100.000 Follower, über 100.000 Follower auf Instagram, bist auch YouTuber. Ich weiß noch, als wir uns damals im Kraftraum 2016 getroffen haben bei der Bundeswehr, da hast du gerade so ein bisschen angefangen mit deinem YouTube-Kanal. Da war das noch so ein bisschen, da meinst du, boah, ich habe hier was Großes vor, ich will das so und so machen und will da Videos, Erklärvideos zu Krafttraining und so weiter machen. Ich mache ja auch ein bisschen was jetzt, nicht so professionell wie du, muss man sagen, aber ich habe jetzt zum Beispiel im Winter, hatte ich ja vorhin gesagt, diese Pause so ein bisschen eingelegt. Ne? Ich habe ja gesagt, boah, jetzt hier mach mal ein bisschen Social Media, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen runterfahren, weil ich einfach gespürt habe, um meine Balance zu halten, brauche ich das. Bei dir ist es alles noch deutlich professioneller. Wie findest du so die Balance zwischen dem professionellen Gewichtheben, aber auf der anderen Seite eben auch dem Social Media, dem Content für deine Follower? Wie gesagt, das ist ja mittlerweile stark gewachsen ist. Wie findest du da persönlich die Balance dazwischen? Finde ich sehr spannend.
Eins voraus, das weißt du ja schon, aber das mache ich ja nicht selber. Quasi das Social Media, da habe ich ein Management, das sich darum kümmert. Soll aber jetzt nicht heißen, dass die Bilder, dass das nicht ich bin, was ja Quatsch wäre, dass das die Kommentare, die da drunter stehen, dass das nicht ich bin, die Personal Messages oder Direct Messages, dass das nicht ich bin, der da antwortet. Das ist schon so. Aber es ist einfach so, ich trainiere und wenn ich der Meinung bin, okay, das lohnt sich zu zeigen, quasi der Content, das leite ich ans Management weiter und dann wird das veröffentlicht. Das ist quasi der Part vom Management. Alles, was Reaktionen sind oder die Aktivität, da muss ich mich drum kümmern. Also ich kommentiere, ich schreibe den Leuten, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Da bin ich dahinter. Worauf ich hinaus will, würde ich das alles selber machen, wäre ich, glaube ich, schon ziemlich krass gestresst. Also das würde ich nicht stemmen. Da würde, glaube ich, der Sport drunter leiden. Mhm. Aber so passt das ganz gut. Und das tatsächlich ist auch nochmal eine Art Ausgleich. Mhm. Das einzig Dumme ist halt, dass man ständig am Handy hängt. Das ist ein bisschen blöd. Aber wenn ich jetzt mal Zeit habe zum Dödeln, wenn ich vor dem Fernsehen sitze und es kommt gerade Werbung oder so, dann gehe ich auf Insta, dann gucke ich mir die Kommentare an, gucke mir die Reaktion an, gucke mir die Nachrichten an und schreibe halt mit den Leuten. Ich kriege ganz viele Videos geschickt, wo ich mir Kniebeugen angucken soll, wo ich dann kein Roman schreibe an Verbesserungen, aber einfach nur ein paar Tipps, hey, guck mal da, guck mal hier, das kannst du ein bisschen anders machen. Mhm. Und wenn die Leute dann einfach unglaublich dankbar sind für die Tipps, dann freut mich das und da habe ich dann auch direkt ein bisschen bessere Laune und ist auch so eine Art Ausgleich.
Ja.
Und das Krasse ist, wir kriegen das schon gar nicht mehr mit, wir sind betriebsblind, du als ich, als Leistungssportler. Wir heben oder du ruderst wie ein Uhrwerk, das ist so drin. Aber es gibt halt Menschen, die lernen das gerade und bei denen klappt das noch nicht so. Und die schauen zu dir hoch und freuen sich riesig, wenn du ein paar Tipps gibst. Ja. Und so lernst du auch nochmal zu schätzen oder merkst erstmal, was das für ein Privileg ist, Leistungssportler zu sein.
Absolut.
Das kriege ich sonst halt nicht mit, gerade weil Gewichtheben halt so eine Randsportart ist. Und da ist es jetzt zwar ein bisschen mehr geworden, aber wenn du zum Gewichtheberwettkampf gehst, dann ja, ist für die Leute das völlig normal. Das ist
ja, du lebst halt schon in so einer Blase einfach. Das ist halt genau so. Also man ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, bist mit den Menschen aus deiner Sportart umgeben. Du beschäftigst dich jeden Tag einfach auch mit Details, muss man sagen, der Technik, mit Details im Training und so weiter. Und ja, aber das hört sich auch so ein bisschen so an, dass das auch so ein bisschen deine zweite Leidenschaft auch ist, da Menschen einfach Input zu geben, zu helfen, die Technik dann zu verbessern und so. Das finde ich sehr cool, finde ich super spannend. Du hast jetzt da eine große Fanbase aufgebaut. Macht dir das jetzt, wenn du einen Wettkampf hast auf der Platte, dann Druck? Oder würdest du sagen, das motiviert dich auch nochmal besonders, weil du weißt, da stehen welche dahinter, die schauen da zu dir auf?
Ja, einmal war es halt ziemlich krass. Ich habe eine große Fanbase in den Vereinigten Staaten und da hatten wir ja auch schon die eine oder andere Weltmeisterschaft. Wenn da Leute auf dich zukommen und einfach alles über dich wissen, habe ich zum Beispiel das erste Mal gemerkt, okay, krass, was ist denn hier gerade los? Und Druck entsteht da schon, ja, aber ich glaube, ich schaffe das, den Druck positiv auf die Plattform zu bringen. Das war eigentlich nie das Problem. Probleme bei mir sind eigentlich, wenn ich selber irgendwie merke, irgendwas stimmt nicht so richtig, irgendwie ist das Feeling nicht so da. Weißt du, damit habe ich mehr Probleme, wenn ich dann so auf Fehlersuche gehe, zum Beispiel, wo ich dann abgenommen habe. Ne, und dann ist ja wirklich, dann ist dein Körper einfach, also ich sage das jetzt übertrieben, aber besteht nur noch aus Grippe. Mhm. Nur noch die Knochen. Weil du einfach das Gefühl hast, dass nichts mehr dazwischen ist. Und dann fühlt sich die Last halt auch einfach anders an. Ja. Da fitze ich mich jetzt gerade ein bisschen ein. Das macht mir ein bisschen mehr Probleme, aber wenn jetzt Leute mich grüßen oder mit mir quatschen wollen oder ich mir ins Gedächtnis rufe, wie viele Follower ich habe, das macht mir nicht so Druck. Das kann ich tatsächlich positiv einsetzen.
Cool. Sehr schön. Das heißt also, dein absoluter Gamechanger bei deinem Social Media Game ist definitiv, dass du ein Management hast und einfach jemanden, der dich auch da professionell einfach unterstützt, damit du das nicht...
Professionell.
Ja, ja.
Weil viele denken, das ist einfach so, ja, man lädt das hoch und dann muss man ab und zu mal ein paar Follower kaufen, damit das so organisch wächst, was ja schon wieder kompletter Schwachsinn ist. Ja. Man muss sich da ein paar Regeln halten.
Auf jeden Fall.
Da muss man sich halt einfach auskennen. Und da bin ich echt glücklich drüber, dass ich da einen Fachmann an meiner Seite habe, der rein beruflich ein sehr, sehr guter Freund von mir ist.
Sehr cool, so, ja.
So passt die Chemie, also wir klären dann ab, was können wir mal wieder machen, was kam gut an, dann versuche ich das so zu produzieren und dann ist es eigentlich, ich sage es mal ganz übertrieben, Selbstläufer.
Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall noch was lernen. Also ich mache alles selber und gerade auch, was den Podcast angeht, natürlich ist es schon ein organisatorischer Aufwand, das dann immer zu timen, jede Woche dann auch eine Folge und nicht nur einfach irgendeine Folge, sondern einfach jede Woche eine coole Folge zu haben für meine Hörer, wo die Hörer dann auch wirklich sagen, hey, die Folge hat uns gefallen. Das ist ja auch mein Anspruch, da jetzt nicht irgendwas hochzuladen, sondern coole Gäste einzuladen zum Beispiel, so wie dich, oder einfach auch Folgen zu machen, die ich allein mache, produziere, wo ich aber eben mich auch Themen widme, die meine Hörer interessieren. Und das ist einfach schon, organisatorisch auf jeden Fall interessant. Deswegen, wie gesagt, habe ich ja auch im Winter dann mal einfach mal ein kleines Päuschen eingelegt. Aber der Tipp mit dem professionellen Management, den werde ich mir da auf jeden Fall auch nochmal zu Herzen nehmen. Weil ich glaube, da kann ich auch noch ein bisschen was rausholen, noch ein bisschen was verbessern, weil Ideen habe ich super viele noch, die ich gar nicht schaffe umzusetzen. Der Mehrwert, den man da, glaube ich, oder den ich da auch noch liefern könnte, der wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall gegeben.
Also ich muss sagen, ich habe riesigen Respekt davor, dass du den Podcast durchziehst, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es halt, wie du schon gesagt hast, du willst ja nicht irgendwie eine Folge aufnehmen, sondern du willst eine gute Folge aufnehmen. Und da hast du ja manchmal gar nicht so krassen Einfluss drauf, weil wenn du so eine Trantüte vor dir sitzen hast, der halt einfach da sitzt, erstens kein richtiges Deutsch kann und zweitens den inhaltlichen Aspekt der Frage gar nicht verstanden hat und dir einfach nur scheiß Antworten gibt, dann weiß ich nicht, du kannst da so ein bisschen retten, aber das merken ja schon deine Zuhörer. Und wenn du sagst, okay, es ist eigentlich die Katze im Brunnen gefallen oder das Kind im Brunnen gefallen, da kann man nichts machen, dann ist das Ding für die Tonne. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was man für Gäste hat und wie die halt labern können. Und ich bin auch Fan von Podcasts, jetzt weniger in die Sportrichtung, weil ich ja den Ausgleich suche. Da bin ich so bei Kack- und Sachgeschichten ist so mein Favorite. Und ich feiere es einfach, wie die Typen, die sind ja zu dritt, Themen auseinandernehmen, dazu ein Bier trinken und so ein bisschen sei mal ruhig und weißt du so, wo du halt ab und zu mal ein bisschen feiern musst und du fühlst dich einfach wie drin, als wärst du in der Runde genauso wie alle anderen.
Ja.
Und ich habe ja auch schon mal, ich habe mal hier reingehört, mal da reingehört und wenn ich halt schon merke, dass manche Podcasts mit so einer monotonen, leisen Stimme die Einleitung machen, bin ich schon direkt raus, weil da weiß ich genau, wie der Rest wird.
Ja. Ja,
deswegen muss ich sagen, sein, ne? Könnte, aber Respekt, dass du das mit dem Podcast durchziehst und ich wünsche dir auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg.
Danke. Max, jetzt wollen wir noch ein bisschen über dich sprechen ich habe noch zwei, drei Fragen und zwar erstmal, das weiß ich nämlich auch noch gar nicht, wie bist du eigentlich zum Gewichtheben gekommen, Max?
Wow, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Nein, ich gebe dir die Kurzform. Genau, wo fange ich denn an? Ich wollte eigentlich Fußballprofi werden. Ich wollte eigentlich wirklich irgendwo ganz hoch in den Olymp des Fußballs und bin deswegen auch nach Chemnitz auf die Sportschule gewechselt und habe dort beim Chemnitzer Fußballclub Fußball gespielt. Und Chemnitz war in Sachsen mit Dresden, Aue und Leipzig. Das waren halt so die größten Nachwuchsförderer im Fußball. Also Michael Ballack, ne? Chemnitz groß geworden. Mhm. So ist das halt. Das war eine Sportschule mit einem sehr guten Ruf, was die Nachwirkungen angeht. Also das sind viele wirklich groß geworden. Und mein Onkel war auch schon auf der Sportschule und den Weg wollte ich quasi genauso gehen. Jetzt lief das ein Jahr richtig gut. Da war ich, Hoffnungsträger. Ne? Und im zweiten Jahr war das so, das fing dann halt an mit, dass mir alles wehgetan hat. Da, keine Ahnung, entweder ich war im Wachstum oder mein Körper hat komplett durchgedreht. Da haben mir erst die Füße wehgetan, dann hat mir die Hüfte wehgetan, dann hatte ich Rückenschmerzen, dass es kracht.
Und also ganz viele Signale, die der Körper da gesendet hat, dass da was
nicht. Ja, aber das war, glaube ich, nicht. Das war nicht in die Richtung Übertraining. Das war einfach, keine Ahnung, aber ich denke, der Körper wollte irgendwie wachsen oder so. Ne? Also es hat jeden Tag irgendwas anderes wehgetan und richtig krass. Und ja, in dem Alter kannst du ja eigentlich spielen bis zum geht nicht mehr. Ja. Deswegen, da war ich, glaube ich, nicht zu sehr kaputt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe nicht mehr richtig trainieren können, habe deswegen dann auch nicht mehr gespielt, hatte keine Spielpraxis und zum Schluss wurde dann quasi aus dem jüngeren und dem älteren Jahrgang ein Gesamter. Also es war C1 und C2 wurde dann später eine B-Jugendmannschaft. Und da hat man halt aussortiert und dann war mir eigentlich schon relativ klar, okay, den Sprung schaffst du nicht. Dafür hast du einfach zu wenig gespielt. Und dann hieß es dann auch schon, okay, jetzt bei uns kannst du jetzt leider nicht mehr bleiben. Jetzt kannst du natürlich auf einer Sportschule nicht bleiben, ohne eine Sportart zu belegen. Und dann habe ich halt lange hin und her überlegt, wusste jetzt aber auch nicht, was ich auf die Schnelle machen soll, weil wir reden ja von einer Sportschule, da machst du ja den Sport wirklich schon intensiver. Ja. Eigentlich gar keine Chance, da Quereinsteiger zu sein. Und dann habe ich halt mit einem Klassenkameraden gesprochen, habe dem gesagt, du, das wird mein letztes Jahr sein hier, dann wechsle ich weg. Sagt er, nee, das geht doch nicht, du musst doch irgendeine andere Option geben. Der war zufälligerweise Gewichtheber und meinte, mach doch mal Gewichtheben. Sag ich, was will ich mit Gewichtheben? Gewichtheben, was soll das sein? Und dann so, ja, na, und dann hat er mir so einen Besenstiel in die Hand gedrückt. Den soll ich dann quasi in die Hocke reißen.
Ja.
Quasi der erste Mobility-Check. Den habe ich natürlich mit Bravour bestanden.
Und hat gesagt, echt, oder? Warst du gut gestretcht beim Fußball?
Ja. Ich eigentlich grundsätzlich immer gut gestretcht. So von Haus aus schon. Da hatte ich nie, musste ich auch nie was machen.
Ja.
Und dann gab es halt dieses Gespräch in der Schule. Da war halt mein Trainer vom Fußball und der Schuldirektor dabei. Und dann hieß es ja, hast du dir Gedanken gemacht? Und dann habe ich gesagt, ey, mir ist wirklich nichts mehr eingefallen. Und wollte eigentlich aus Spaß sagen, ich kann Gewichtheben probieren. Und als ich das dann gesagt habe und eigentlich danach so diesen Lacher bringen wollte, hat der Fußballtrainer auf den Tisch geklopft und hat gesagt, genau, das machst du, das probierst du aus. Das ist genau die perfekten Hebel für. Und dann plötzlich wurde mir das dann quasi einfach so, also ich hatte dann gar keine richtige Entscheidungsmacht mehr. Und dann habe ich dann gesagt, ja okay, also solange ich dann auf der Schule bleiben kann und nebenbei noch ein bisschen kicken gehen kann, habe ich damit kein Problem. Und dann hatte ich dieses Probetraining im Gewichtheben und da gab es auch wieder diesen Mobility-Test, nur nicht mit Besenstiel, sondern mit Hantel. Hat sich natürlich nichts geändert. Und dann hat der Trainer von Gewichtheben gesagt, doch, wir würden das gerne mal probieren. Und dann ging das so los. Und wie gesagt, der erste Gedanke war halt, ich mache jetzt noch die 2 Jahre Schule, dann habe ich meinen Abschluss und dann, ciao, bin ich weg.
Krass, voller Quereinsteiger, das wusste ich.
Übel. Also und tatsächlich lief das lief, ich glaube, da habe ich eigentlich alle mit überrascht, vor allem auch meine Family, weil es ist halt so eine Fußballer-Family. Mhm. Bin halt dann Gewichtheber geworden. Ne? Und jetzt hängen halt bei uns zu Hause auch ein paar Gewichtheberfotos, was ich ziemlich feier.
Geil. Echt witzig. Also bist du nicht nur hast nicht nur die 2 Jahre Schule gehoben, sondern dann darüber hinaus. Wie war es dann am Anfang so? Hast du dann wahrscheinlich ganz am Anfang relativ große Sprünge bestimmt gemacht, dann, wenn du vorher noch nicht
die Krafttraining
wahrscheinlich gar nicht?
Ich habe erstmal ganz viel Technik gebolzt und mein erster Wettkampf war dann zwar noch 2007, aber da ging es nicht um die Last, da ging es nur das machen, was der Trainer dir beigebracht hat. Und bin ich halt auch direkt Sachsenmeister geworden. Mhm. Hatte aber auch keine Gegner in der Gewichtsklasse, war ich quasi alleine. Aber es war der erste Erfolg, danach fragt ja keiner.
Der erste Erfolg, richtig. Genau. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, ne?
Nee, genau, und dann ging das halt so weiter. Und irgendwann, da gab es auch noch so ein Schlüsselmoment. Da gab es, das war, glaube ich, der erste große Wettkampf. Das war die internationale deutsche Meisterschaft in Frankfurt oder damals. Und da habe ich auf die Elite getroffen. Also da habe ich eigentlich alle getroffen, mit denen ich jetzt quasi in der Nationalmannschaft auch hebe, bis auf die Älteren. Und mich kannte logischerweise noch keiner. Ich war halt so ein ganz, ganz kleines Licht und habe dann halt so ein bisschen trainiert, mich bewegt. Und da standen irgendwelche Typen, standen so schräg gegenüber von mir und haben halt wirklich über mich abgelästert und sich so ein bisschen über mich lustig gemacht. Da dachte ich, oh, ich flitzpiepen, zeige ich es noch. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber da ging es los.
Was hast du dann gemacht?
Da dachte ich, euch kriege ich noch. Da habe ich Gas gegeben. Das war dann noch die erste große Meisterschaft. Da bin ich, glaube ich, Achter geworden oder so, also nicht der Rede wert. Aber da ging es auch noch nur um Technik. Und irgendwann habe ich dann noch dazu gefragt, weil alle immer so Massagen bekommen haben, so Physiotherapie, ne? Die ganz normale Kaderphysiotherapie, die jeder Kadersportler kriegt. Und dann hieß es halt, ja, die kriegst du, wenn du Kader bist. Sag ich, was muss ich machen, um Kader zu werden? Ja, dann musst du halt noch ein bisschen besser werden. Und habe ich mir hardcore den Arsch aufgerissen, ne? Und irgendwann, das war dann halt ein Jahr.
Um massiert werden zu können, geil.
Ich bin Kader geworden und durfte einmal die Woche zur Physiotherapie. Und das war der erste große Erfolg. Und dann ging es eigentlich, da ging es eigentlich weiter. Deutscher Meister geworden, ne? Dann kam zum Beispiel, denn die nächste Etappe war Sportfördergruppe. Ja, was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich bin Soldat, ich bin Sportsoldat. Ich werde dafür bezahlt, dass ich Sport mache. Dachte ich, geil. Das willst du auch machen. Und dann war halt das nächste Sportsoldat werden, weil das war dann für mich so die Etappe zu, du bist Profi.
Ja.
Und das war dann...
Ich finde es ganz interessant, dass du eigentlich jetzt gerade zwei Etappenziele genannt hast, die nur indirekt ja was mit dem Gewichtheben an sich zu tun haben. Also das erste war, du hattest Bock auf Physiotherapie und das zweite war jetzt die Sportfördergruppe, einfach den Sport zur einfach professionell ausüben zu können.
Professionell wie möglich zu machen,
ja,
genau.
Ja, geil.
Cool. Und so hat sich das dann halt weiter durchgezogen, auch die Möglichkeit nach Leim zu ziehen, wo das Bundesleistungszentrum ist. Das war für mich damals, das war der absolute Kracher. Das war total geil. Und ich war auch aus meiner Klasse, wir hatten drei Gewichtheber, war ich dann auch der Einzige, der wirklich jetzt noch aktiv Gewichtheben macht. Und das als Fußballer eigentlich.
Ja.
Witzig.
Cool. Ja, sehr, sehr spannend, deine Geschichte mal zu hören, wie du dazu gekommen bist. Jetzt will ich natürlich noch wissen, was sind so deine Visionen, deine Ziele für die Zukunft? Wo siehst du dich? Wo steht Max Lang in 10 Jahren?
Boah, 10 Jahre... bin ich 37, da ist wahrscheinlich die Familienplanung auch schon
vorangeschritten.
Aber sehr, sehr viel vorangeschritten. Also mit 37, da will ich nicht erst noch Vater werden, da bin ich schon wahrscheinlich schon Vater.
Sehr gut, das ist schon mal eins. Top, haben wir schon mal Kinder?
Cool. Kinder, ganz wichtig. Eigentlich alles, was man sich als Mann so vornimmt, weißt du, Haus bauen, Baum pflanzen, Nachwuchs, da bin ich schon, ich glaube, traditionell ist das falsche Wort, aber das will ich schon auch machen. Mein Vater hat
Familienmensch.
Familienmensch.
Ja.
Und was ich aber jetzt noch nicht weiß, wie das beruflich weitergeht.
Mhm.
Ich habe zwar eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht, bevor ich zum Bund bin, aber da gehe ich nicht mehr hin. Das mache ich nicht mehr. Das war trocken. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich habe es durchgezogen. Auch eigentlich nur, weil ich danach zur Bundeswehr wollte und dachte, okay, Rena hat gesagt, mach was, bevor du zum Bund gehst. Hier geh nochmal zur Stadt, mit denen sind wir ganz cool. Da habe ich das gemacht, wo ich nach einer Woche gemerkt habe, boah, ey, noch 3 Jahre. Ich weiß nicht, wie das
war. Und du hast es trotzdem durchgezogen. Boah, Junge, Junge, ey. Ja, nicht schlecht. Aber was würdest du denn sagen, so hast du so eine Idee, eine Richtung, was du vielleicht machen willst? Oder ist es noch relativ unklar, weil du halt einfach sagst, weil ich meine, das ist ja bei vielen Sportlern auch so, die haben das sportliche Ziel und sagen, okay, was danach ist, interessiert mich nicht. Ich ziehe das jetzt erstmal durch und dann gucke ich Stand heute sozusagen, wenn das erreicht ist oder wenn ich dort bin, wie geht's weiter? Oder hast du schon Pläne und Ideen so ein bisschen, was du sonst machen willst?
Oh wow, also ich habe ein paar Ideen, ja, aber die sind noch nicht spruchreif.
Ja.
Es klingt ein bisschen dumm, aber ich werde schon was finden, ne?
Ja.
Irgendwas, was mir Spaß macht. da habe ich ein ziemlich, ziemlich gutes Bauchgefühl und das hat selten nicht hingehauen, dass das Bauchgefühl nicht gefunzt hat. Aber ich denke, dass wenn dann der Tag kommt, wo es heißt, okay, jetzt musst du mal gucken, was machst du, bis dahin habe ich schon ein paar Pläne realisiert, in die ich dann quasi eins zu eins übergehen kann. Was das dann genau ist, weiß ich noch nicht, aber ich kann eigentlich relativ viel, würde ich jetzt mal sagen.
Wenn du mir ein bisschen Zeit gibst. Ja, zum Beispiel vor der Kamera sprechen, kannst du ja auch gut, ne?
Oh wow, ja, aber das fing auch ziemlich häufig an. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der so vor der Kamera rumspringt. Also ich weiß ich nicht. Aber es war irgendwo auch so eine Art Challenge, die ich angenommen habe. Und da ich dann auch eher der Typ bin, der mit seinen Herausforderungen wächst sozusagen, habe ich das dann auch durchgezogen und mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. Also das habe ich ganz gut hinbekommen und deswegen sage ich auch, ich glaube, wenn es dann irgendwann mal heißt, hey, ich habe deine Idee, aber das hast du nicht gelernt, müsstest quer einsteigen, würde ich auch sagen, let's try it.
Probier ich, ja. Einfach mal durchgehen. Im Endeffekt ist es alles dann eine Erfahrung. Also egal, ob es klappt oder nicht oder ob du es dann langfristig machst oder nicht, es ist eine Erfahrung. Und selbst wenn die Erfahrung dann ist, so wie jetzt bei deiner Ausbildung zu sagen, okay, es ist es nicht, ne, dann ist es halt trotzdem eine Erfahrung, weil du dann weißt, das ist es halt nicht. Also im Prinzip kannst du ja eigentlich nur gewinnen. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du, dass dein Bauchgefühl dich nicht enttäuscht, dass du was Cooles findest. Ich werde es weiter auf jeden Fall verfolgen. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Aber erstmal drücke ich dir natürlich fest die Daumen, dass das was mit deinem Olympiatraum mit Tokio klappt, dass das was wird.
Das ist fester Bestandteil.
Das gehört in den Lebensplan. Ich drücke dir die Daumen dabei und sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich muss dir aber erstmal noch sagen, wo du dich in 10 Jahren siehst.
Wo ich mich in 10 Jahren sehe. Also, das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz spruchreif, aber was auf jeden Fall schon mal auch ist, ist, dass ich definitiv auch, wenn alles normal glatt läuft, oder was heißt normal läuft, aber wenn alles hinhaut, auf jeden Fall auch schon Vater sein werde, denke ich. Also in 10 Jahren, ich bin ja schon 29 mittlerweile, ne? Mhm. Wo ich dann wohne, weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine, Christine und ich haben noch keine Stadt oder noch keinen Ort gefunden, aber wird am Meer sein. Das steht schon mal fest. Also
da habe ich Träume. So ein großes Haus, weißt du, du hast nur Wald und See. Mehr hast du nicht. Keine Nachbarn, die dir auf den Sack gehen oder irgendwelche, die nach 12 mit ihrem AMG durch die Straße fetzen, nur um dich aufzuwecken. Kannst du schön sagen, nee, brauche ich nicht.
Richtig.
Da kannst du da einen fetten Garten, kannst deine
Kunde. Und dann morgens beim Rauschen des Meeres aufwachen, zum Beispiel, ja. Plätschern der Wellen.
Wenn wir ganz ehrlich sind, da musst du dann schon gut angelegt haben in Aktien, sag ich mal.
Du, aber man muss Träume haben, ne? Und 10 Jahre kann viel passieren und deshalb geht es auf jeden Fall in diese Richtung. Und beruflich gesehen, glaube ich, also es ist auch noch nicht alles so ganz festgelegt bei mir. Ich habe ja Journalistik studiert. Finde das ein sehr spannendes Feld, aber mittlerweile eben auch so Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich jetzt immer weiter reinbegebe gerade, was mir super viel Spaß macht und könnte mir auch vorstellen, auch aufgrund meiner Erfahrungen, die ich im Leistungssport ja habe und weswegen ja auch dieser Podcast hier zustande gekommen ist oder weswegen ich das mache, einfach basierend auf meinen eigenen Erfahrungen einfach anderen Menschen zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten, das Leben zu leben, was sie leben wollen, Ziele zu kommen, Ziele zu erreichen. Und das ist momentan eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht. Und deswegen kann ich mir das auch beruflich sehr gut vorstellen, weil im Endeffekt muss ja der Beruf einfach Spaß machen, genauso wie jetzt auch bei uns der Leistungssport Spaß machen muss. Und deshalb geht das bei mir, stand jetzt erstmal in so eine Richtung. Wie das dann in 10 Jahren aussieht, weiß ich auch noch nicht. Aber mal so ein bisschen dahin geträumt.
Ja, also, aber das klingt auch so, als würdest du erstmal so ein bisschen was zurückgeben wollen.
Und auf jeden Fall.
Das finde ich gut. Also auch ich versuche ja in erster Linie den Sport wieder oder noch geiler zu machen, sagen wir es so, und aber auch zu motivieren, diesen Sport überhaupt auszuprobieren. Und da fühle ich mich jetzt zum Beispiel auch, genauso wie sich jeder Gewichtheber aus der Nationalmannschaft dafür verantwortlich fühlen sollte, andere halt zu helfen oder andere zu unterstützen. Ne? Und viele machen das schon. Da haben wir ja zum Beispiel seine Box, wo da viel geht. Da wirkt auch der Tom mit. Das sind zwei Jungs aus der Nationalmannschaft und das finde ich gut. Ne? Also,
ja.
Wenn ich wir...
So ist es bei mir auch, also was zurückgeben. Der Sport hat mir sehr viel gegeben und das möchte ich einfach nochmal ja, zurückgeben, möchte da meine Erfahrungen teilen, anderen Menschen ein bisschen erstmal jetzt einfach auch aufgrund meiner, oder auch jetzt schon mit auf den Weg nehmen, den ich jetzt gerade noch gehe, aber eben auch darüber hinaus. Und das ist eigentlich so die Kernmotivation dahinter. Und wenn das irgendwie am Ende dann in einem Beruf mündet, mit dem ich meine Brötchen verdienen kann, dann Jackpot.
Genau. Das wäre der Optimalfall.
Ja, Max, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich sehr.
Die Einladung hat mich gefreut und hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Danke, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass eine positive Bewertung da, schreib mir eine Nachricht und folg mir auch auf Instagram, YouTube und TikTok. Bis zum nächsten Mal bei Game Changer. Dein Podcast zur Entfaltung deiner vollen Potenziale mit Ruderweltmeister Max Planer.